HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Prozess um die NSU 2.0 Drohschreiben ist auf der Zielgeraden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat jetzt ihr Plädoyer gehalten und fordert 7,5 Jahre Haft für den Angeklagten. In ihrem Plädoyer wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten gleich mehrere Straftaten vor. Beleidigung, versuchte Nötigung, Störung des öffentlichen Friedens und Volksverhetzung. Der Mann habe mehr als 80 Drohschreiben verfasst und sie dann per Mail, Fax oder SMS an Rechtsanwälte, Politikerinnen oder auch Prominente geschickt. Unterschrieben waren sie alle mit dem Kürzel NSU 2.0. HR-Info-Gerichtsreporterin Heike Borowka beobachtet für uns den Prozess und wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, wie hast du das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erlebt?
Sie hat 7,5 Jahre gefordert, also eine richtig hohe Strafe, die auch gleich dazu geführt hat, dass der Angeklagte, der immer wieder in diesem Prozess aufgefallen ist, weil er sich nicht unter Kontrolle hat, dass er mit den Augen gerollt hat und schon während des Plädoyers abfällige Bemerkungen gemacht hat. Hoch sage ich deshalb, weil es ja nur in Anführungsstrichen um so Straftatbestände wie Beleidigung, versuchte Nötigung, das Zeigen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, in diesem Fall sind es eben Nazi-Grüße, die er da verwandt hat, Störung des öffentlichen Friedens etc. Und wir haben es dann auch gehört, die einzelnen Strafen, die ja dann ausgesprochen werden für die 81 Schreiben, die er verschickt haben soll, die sind relativ niedrig, aber zusammengefasst fast eben dieser extrem hohe Antrag.
Und wie hat die Staatsanwaltschaft das Ganze begründet?
Die Staatsanwaltschaft sagt, in diesen Schreiben könne man reines Täterwissen erkennen, das nur er gehabt haben kann. Sie sagt auch ganz einfach, diese Schreiben, diese Serie brach ab, als er in Haft gegangen ist. Dann war Schluss damit. Und sie hat eben auch gesagt, er hat sich ganz offensichtlich triggern lassen durch die Medienberichterstattung. Man hat bei ihm diverse Google-Suchen gefunden, die immer wieder auf die Opfer zurückzuführen sind. Also er hat nach denen gesucht, er hat aber auch gesucht nach Staatsanwälten und nach Polizisten und Polizeistationen und wie man sich da eben verkauft oder auch nicht. Also wörtliches Zitat aus diesem Plädoyer, er hat mit wenig Aufwand in seinen sicheren, wenn auch verdreckten Wänden größtmöglichen Schaden angerichtet, weil eben auch das Vertrauen in die Polizei nach Ansicht der Staatsanwaltschaft schwer gestört hat. Und die Staatsanwaltschaft hat eben nochmal an die Opfer erinnert und was das eigentlich für sie bedeutet hat.
Was hatten denn die Opfer genau geschildert? Also welche Folgen hatten die Schreiben dann konkret für ihr Leben?
Die hatten massive Folgen und es ist, glaube ich, dem Gericht zu verdanken, dass sehr, sehr viele dieser Opfer auch gehört hat und ihnen eine Chance gegeben hat, mal zu sagen, was das eigentlich mit einem anrichtet, wenn man solch schreckliche, solch antifeministische, solche rassistischen, antisemitischen und wirklich extrem menschenverachtenden und beleidigenden Schreiben bekommt. Also wir hatten die Frankfurter Rechtsanwältin Sedabascha Yildiz, die sagt, ich bin das doch eigentlich gewöhnt, beschimpft und beleidigt zu werden. Aber das hatte schon eine andere Qualität auch, weil da die persönlichen Daten ihrer damals 2 Jahre alten Tochter und der Eltern drin standen und wir hatten unglaublich viele von den Opfern, die beschrieben haben, wie sich ihr Leben geändert hat, wie die Familien Angst um sie bekommen haben, wie sie selbst für die Sicherheit haben sorgen müssen. Und eine Anne Helm, die von den Linken, hat zum Beispiel gesagt, das war wie ein Stalker, der sich in mein Leben geschlichen hat.
Wie geht es jetzt weiter? Und vor allem lässt sich schon abschätzen, wann ein Urteil kommen könnte?
Ich wage es einmal zu sagen, dass es noch ein bisschen dauern wird, nämlich ich schätze mal bis Mitte, Ende November. Es gibt noch 4 Verhandlungstage, jetzt müssen aber erstmal die Plädoyers komplett gehalten werden und da fehlen eben noch die der Nebenklage, die der Verteidigung und dann ist natürlich Alexander M. dran, der das letzte Wort wie in jedem Prozess haben wird, hat das der Angeklagte und da dieser Mann viel redet, erwarte ich mal, der wird nicht nur den Satz sagen, er schließt sich seinen Verteidigern an.
7,5 Jahre Haft. Diese Strafe fordert die Frankfurter Staatsanwaltschaft für den Angeklagten im NSU 2.0 Prozess. Das Urteil wird im November erwartet. HR-Info-Gerichtsreporterin Heike Borowka hat uns über die Hintergründe informiert. Immer wieder müssen Tierarten auf die Liste der bedrohten Arten gesetzt werden. Da ist es mal eine tolle Nachricht, wenn bedrohte Arten wieder häufiger vorkommen. Bei uns in Hessen leben einige bedrohte Vogelarten wieder häufiger. Und es kommen auch wieder mehr Feldhamster vor. Das geht zumindest aus dem Biodiversitätsbericht für das Jahr 2021 hervor. Der ist jetzt vorgestellt worden und dieser Bericht soll zeigen, was für die biologische Vielfalt getan wurde und welche Erfolge Umweltmaßnahmen haben. Aus Hofheim berichtet Andreas Meyer-Feist.
So schnalzt ein Rebhuhn im Gebüsch, wenn man es in Ruhe lässt. Sonst flattert es ganz plötzlich hoch und ist weg. Vor 40 Jahren noch alltäglich, heute selten. Wo in den 80er Jahren noch 100 Rebhühner lebten, sind es heute 2 oder 3. Das soll sich wieder ändern. Der Hochheimer Landwirt Uwe Schreiber will dazu beitragen. Wenn er an seinen Feldern vorbeigeht, sieht er schon wieder einiges, was früher nicht da war.
Feldlärche, Fasane, Rebhühner. Es ist immer irgendein Tier zu sehen und das ist vorher in den offen gehaltenen Flächen, findet man das nicht.
Früher war das Feld groß, weit und leer. Kein guter Ort zum Verstecken, Nisten und Überleben. Heute ist das Feld in viele kleine Felder unterteilt. Links der Weizen, rechts ein Streifen Ackerbohne, in der Mitte Gestrüpp. Hier haust der Feldhamster in unterirdischen Höhlen. Die letzten Monate hat er damit verbracht, Weizen aus dem Feld nebenan zu sammeln, als Winternahrung. 3 Kilo davon muss er unterirdisch horten, damit er bis zum Frühjahr nicht hungern muss.
Ich denke, die Baue sind voll und er wird den Winter, sollte nicht irgendwelche Bau überschwemmt werden oder sowas, wird er den Winter gut überstehen können.
Wenn alles klappt, reibt er sich im April die Augen, kriecht aus seinem Loch und frisst erst mal ein paar Ackerbohnen. Die wachsen gleich nebenan. Uwe Schreiber wird unterstützt, dass er das alles für den Feldhamster macht. Es gibt Förderprogramme, die in den kommenden 2 Jahren noch einmal aufgestockt werden sollen. Nicht alle Landwirte wollen sich das antun, viele lassen sich aber überzeugen. Das ist Sache von Klaus Erdle, dem Fachmann für Naturschutz und Landwirtschaft im Hochtaunuskreis.
Wir rufen die an, machen Vor-Ort-Termin, sagen, Mensch, das und das würde reinpassen, wie siehst du das? Meistens haben die noch viel bessere Vorschläge sogar. Und so baut man dann nach und nach auf. Und dann ist auch noch die Frage, wie lange man diese Maßnahmen macht. Da gibt es von 1-jährig bis 5-jährig.
Hessenweit wurden in diesem Jahr schon mehr als 1000 Feldhamsterhöhlen gezählt. Vor 5 Jahren waren es nur 300. Auch bei seltenen Vogelarten gibt es zumindest einige wenige Lichtblicke. Die Grauammer nistet wieder bei uns. In der Wetterau 110 Reviere. Da war vor einigen Jahren noch fast nichts.
In Hessen leben wieder mehr Feldhamster. Auch bedrohte Vogelarten kommen wieder häufiger vor. Das geht aus dem Biodiversitätsbericht für das Jahr 2021 hervor. Der Bericht ist jetzt vorgestellt worden und Andreas Meyer-Feist hat uns darüber informiert. Die Energiepreise sind ein Thema, das die meisten von uns derzeit umtreibt. Dabei hört man meistens von den gestiegenen Gas- oder Ölpreisen. Aber was ist eigentlich mit den Pelletöfenbesitzern? Sind die verschont von den Preissteigerungen? Heinrich Mehlburger aus Melsungen zum Beispiel heizt mit den kleinen Holzpellets, aber beim Anblick seiner letzten Rechnung ist ihm ganz schummrig geworden. Silvia Ritter mit der ganzen Geschichte.
Sommerzeit heißt eigentlich, es ist ein günstiger Zeitpunkt, um das heimische Pelletlager aufzufüllen. So handhabt es der 72-jährige Heinrich Mehlburger. Die Preise waren auch bis Juni noch stabil, doch dann gingen sie plötzlich durch die Decke.
Also ich bin sehr enttäuscht über diese hohe Rechnung. Ich musste mein Konto angucken, ob es das verträgt. Ich will nicht sagen Schock, aber das war schon nicht sehr angenehm.
Vor einem Jahr zahlte Mehlburger noch knapp über 2000 Euro für seine Pelletlieferung. In diesem Jahr flatterte die Rechnung mit einer Summe von 7800 Euro ins Haus, mehr als das Dreifache. Dabei hatte der Nordhesse doch extra seine alte Ölheizung ausbauen lassen, um auf Holzpellets umzusteigen. Die gelten als nachhaltig und kostengünstiger, so der Stand damals zumindest.
Die Kosten für Holzpellets war damals die Hälfte gegenüber dem Ölpreis.
Die stäbchenförmigen Holzpellets sind ein Sägenebenprodukt. Etwa 650.000 Pelletheizungen gibt es derzeit in Deutschland, Tendenz steigend. Auch Jens Blume, Geschäftsführer der Blume Holzfachmärkte in Bad Arolsen, kennt die aktuelle Situation am Markt nur zu gut.
Also bei den Herstellern haben sich sehr drastisch die Stromkosten verändert. Wir wissen von mehreren Herstellerwerken, dass die Stromkosten der Industrieverträge gekündigt worden sind und haben also im Frühjahr ganz andere Dimensionen angenommen. Auch die Rohstoffproduzenten, die haben natürlich auch dann gesehen, was insgesamt am Markt passiert, haben dann natürlich auch von Quartal zu Quartal und von Abschluss zu Abschluss scheinbar mehr verlangt. Wir selber haben natürlich auch größere Forderungen im Bereich des Transportes. Also ich sage mal, der Diesel, wissen wir alle, was der mittlerweile kostet.
Der nächste LKW steht auf dem Hof des Holzfachmarktes bereit. Sogar samstags wird nun regelmäßig ausgefahren, um die große Nachfrage zu bedienen. Der hohe Pelletpreis, zum Teil auch durch den Verbraucher selbst verursacht.
Weil es so ein Hype geworden ist, weil es plötzlich alles auf einmal gekommen ist, ist es natürlich so, dass es jetzt sich Lieferzeiten aufgebaut haben und das sind viele Verbraucher nicht gewöhnt.
Zurück in Melsungen. Im Frühjahr wird Heinrich Melburger seine Holzpellets noch einmal nachfüllen müssen, mit gemischten Gefühlen. Das nötige Geld dafür wird er ab sofort auf die Seite legen.
Die Energiekrise trifft nicht nur Gaskunden. Wer eine Holzpelletheizung besitzt, muss teilweise sehr tief in die Tasche greifen. Ein Fallbeispiel hat uns Silvia Ritter gezeigt. Ja, und während die Energiekrise zurzeit das Dauerthema schlechthin ist, scheint die Corona-Pandemie immer mehr in den Hintergrund zu rücken. Auch eine Studie der Uni Erfurt zeigt, die öffentliche Aufmerksamkeit hat sich in den letzten Monaten von der Pandemie abgewendet. Die Inzidenzen steigen aber und die Politik diskutiert wieder darüber, die Masken, aber auch gleichzeitig die Isolationspflicht auszuweiten. Was könnte da auf uns in Hessen genau zukommen? hr-Info-Reporter Tom Belz hat sich im politischen Wiesbaden umgehört.
Als der grüne Gesundheitsminister Kai Klose und mehrere seiner Amtskollegen aus anderen Bundesländern Ende September eine Verkürzung der Isolationspflicht ins Spiel brachten, waren viele verwundert. Sollten wirklich alle infizierten Beschäftigten arbeiten gehen? Doch Klose stellte schnell klar, es war das medizinische Personal gemeint, um Engpässe bei der Versorgung der Patienten zu vermeiden. Voraussetzung zum Arbeiten, Negativtest und keine Symptome. Gute Idee, findet der Chef der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Steffen Gramminger.
Es ist nachweislich, dass gerade mit der neuen Variante die Patienten auch gerade bei den leichten Verlaufsformen und wenn jemand auch schon geboostert war, hat sich trotzdem infiziert, schon viel früher eben nicht mehr ansteckend sind.
Trotz seines Vorschlags hat Gesundheitsminister Klose bisher nichts an der Isolationspflicht geändert und bekommt dafür Kritik von der Opposition. FDP-Gesundheitspolitiker Janky Pürsün stellt die Länge der Isolationspflicht grundsätzlich in Frage, nicht nur für medizinisches Personal.
Dass Menschen, die keine Symptome haben, nicht mehr der Isolationspflicht unterliegen und somit dann weiterhin arbeiten können oder ausgehen können.
Gesundheitsminister Klose verteidigt sein Zögern auf hr-Anfrage schriftlich.
Wir setzen uns in der Gesundheitsministerkonferenz und gegenüber dem Bund dafür ein, möglichst bundeseinheitlich zu agieren, da das die Akzeptanz ergriffener Maßnahmen stärkt.
Gegen eine Aufweichung der Isolationspflicht ist die Linken-Fraktion. Stattdessen fordert sie Abwassertestungen, um ein besseres Bild über die tatsächliche Infektionslage zu bekommen. Eine andere Maßnahme, die diskutiert wird, ist die Wiedereinführung einer Maskenpflicht. SPD-Gesundheitsexpertin Daniela Sommer appelliert an die Verantwortung der Landesregierung.
Es war immer ein probates Mittel im vergangenen Winter, in Innenräumen und dann, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, Masken zu tragen.
Das Sozialministerium verweist auch beim Thema Maskenpflicht auf den Bund. Der habe im Infektionsschutzgesetz zu viele Fragen unbeantwortet gelassen und somit ein einheitliches Vorgehen aller Länder erschwert. Bleibt jedoch die Frage, wie gefährlich ist Corona überhaupt noch? Immerhin gibt es einen an die aktuelle Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Schwere Verläufe werden außerdem immer seltener. Trotzdem warnt Ralf Norbert Bartelt von der CDU davor, Corona mit einer Grippe zu vergleichen.
Wir sind nicht davor gefeit, dass vielleicht irgendwie eine Variante auftritt, die organ- und insbesondere lungenaggressiver ist.
Diese Möglichkeit sieht die AfD zwar auch. Trotzdem will sie, ähnlich wie die FDP, auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen.
Brauchen wir wieder strengere Corona-Regeln? Darüber diskutiert derzeit die Politik in Hessen und Infos dazu hatte hr-Info-Reporter Tom Belz. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.